Ich begrüße ganz besonders nochmal die lieben Gäste, die das erste Mal hier sind und eventuell das erste Mal so etwas erleben. Ich stehe gerne zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt nach dem Gottesdienst zu dem, was wir gerade getan haben. Ich gebe euch gerne Auskunft, stehe gerne Rede und Antwort. Und vergesst nicht, ihr dürft einen Kaffee genießen. Im Anschluss, ihr habt einen gratis Kaffee. Wir möchten mit euch zusammen sein und euch Grüezi sagen und euch umarmen herzlich dafür, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Wir sind im Epheserbrief, von meiner Seite her. Und im Epheserbrief im Kapitel 4 haben wir die ersten 16 Verse angeschaut und jetzt sind wir in den folgenden Versen und für mich ist der Titel für diese Predigt heute Morgen All In. Der erste Teil ist sehr inspiriert von letzten Sonntag. Stefan von Rüthi hat auch von dem All In gesprochen. Es ist ein Pokerbegriff, dass man das gesamte Geld, das man hat, auf eine Runde setzt, auf das Blatt, das man in der Hand hat. Dann geht man All In. Volles Risiko, hält nichts zurück. Und entweder blufft man und versucht durch vorgegaukelte Stärke die ganze Runde zu verunsichern, die auch Karten haben. Oder man hat wirklich etwas in der Hand, was alles andere aussticht. Und im zweiten Teil des Titels steht, werden, was wir sind. Ich stelle fest, dass wenn ich durch den Epheserbrief gehe, zu jeder Zeit sich ein Thema ständig wiederholt, sodass es einem schon fast auf die Nerven geht. Und ich komme zu dem, ihr werdet sehen. Ich höre schon ein paar Atmer, wenn ich zu diesem Wort komme. Aber zuerst lese ich euch vor, was Paulus den Ephesern geschrieben hat, ab Vers 17, sagt er, ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühe Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Reden, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit, Wut und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wow. Sehr viele Anweisungen, ein Haufen Anweisungen, wie ein Christ zu leben hat. Und ich habe mich zuerst gefragt, warum muss Paulus das eigentlich den Christen sagen in Ephesus? Uns muss bewusst sein, dass diese Heiden, die sich da bekehrt haben, die Jesus gefunden haben, dass die vielleicht einen Hauch einer Ahnung von Gott hatten, aber Paulus hat völlig recht, sie waren verfinstert. Sie hatten keinen Sinn dafür, sie waren in Dunkelheit und sie hatten einen anderen Lebensstil, der geprägt war von etwas komplett anderem, von der Welt her, von nicht vom Himmel her, sondern aus einer ganz anderen Region. So, Paulus tut etwas im Epheserbrief die ganze Zeit. Er spricht darüber, dass man jetzt eine Stellung hat, eine Identität, und da ist das Wort Identität, und dass daraus dann das Leben kommt, in der Art geführt wird, wie er hier es sagt. Und diese Anweisungen, die zeigen mir zuerst einmal Folgendes. Gott will nicht, dass man sich nur bekehrt und einfach weiterlebt wie bisher und sagt, Hauptsache gerettet. Hauptsache, ich habe das Ticket gezogen. Hauptsache, ich habe meinen Platz reserviert. Sondern er sagt eigentlich, geht all in. Geht all in. Das, was ihr da habt, ist mehr, als was ihr auf den ersten Blick seht. Und das nehmt und beginnt darin zu leben. Und nehmt es ein und lasst euch einnehmen davon. Paulus macht deutlich, dass man sich einfach nicht nur mit einer Taufe mal kurz nass machen lassen kann, und das Bekenntnis ablegt und alles ist erledigt, sondern da ist ein altes Leben ersäuft worden, tot, im Wasser gelassen und jetzt gilt es, in das neue Leben hineinzuatmen, all in zu gehen. Das ist eine Herausforderung, die Gott ständig mit Menschen gehen musste. Mit seinem eigenen Volk sieht man das extrem beim Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten. Weshalb gingen sie an den Berg Horeb, mussten sich dort lagern, mussten sich vorbereiten auf die Gegenwart Gottes, weil Gott Ägypten aus ihnen heraustreiben wollte. Weil Gott dieses alte Leben, das sie jahrhundertelang Generation zu Generation weitergegeben haben, das war Kultur, das war Standard unter ihnen, was Ägypten in sie hineingeprägt hatte, diese anderen Götter, dieser andere Lebensstil, der musste hinausgetrieben werden. Und am Berg Horeb empfingen sie diese 10 Gebote, die auf Tafeln standen. Und später musste Gott sagen, ich will es in euer Herz schreiben. Ich will es weder auf Steintafeln alleine haben, noch in Büchern auf Papier. Ich will es in euer Herz schreiben. Und dieser Prozess, dass das alte Leben, die alte Kultur aus dem Herzen, aus dem Sinn, aus dem Denken herauszutreiben und dieses neue Leben, dieses Reich Gottes Leben, wirklich als mein neuer Lebensstil aufzunehmen, das ist schon immer Gottes Herausforderung gewesen nach der Bekehrung und Neugeburt von Menschen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Aus den 10 Geboten und jetzt wieder Anweisungen. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Befreit euch von Bitterkeit und Wut. Das sind alles gute Anweisungen. Und als ich die so gelesen habe diese Woche, habe ich gedacht, ja, irgendwie höre ich da auch die Welt reden. Fällt euch nicht auch auf, dass man durch verschiedene soziale Medien sagt, man sollte diese Dinge tun. Dass man sich wünscht, dass die Menschen miteinander anständig, freundlich und liebevoll umgehen. Das ist ein sozialdemokratisches Programm, was da steht. Passt sehr gut zu unserer demokratischen Schweiz. Dass die Bibel unsere Kultur beeinflusst hat, ist offensichtlich. Eindeutig. Ich glaube darum, dass auch die Worte von Jesus vielen Leuten logisch erscheinen und sie zustimmen und sagen, was er gesagt hat, ist wahnsinnig gescheit. Es ist so gut, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vergib deinen Feinden und so weiter. Das hat einen starken Anklang, aber es fehlt etwas, wenn man es sich zu einem politischen Lebensprogramm macht. Paulus sagt, es geht nicht darum, wenn man den ganzen Epheserbrief anschaut, es geht nicht darum, eine Auflistung von sittlich, moralisch, ethisch guten Verhaltensregeln einzuhalten, damit man gut bei Gott dasteht oder in der Gesellschaft einen guten Ruf hat. Darum geht es nicht. Es sind auch keine Vorschriften für religiös angehauchte Leute, die noch etwas besser werden wollen, damit sie sich noch besser fühlen. Paulus spricht zu Wiedergeborenen und er ist der Mann, der gesagt hat, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und er spricht aus diesen ersten drei Kapiteln, das ist die Basis, diese neue Identität. Er spricht zu Geliebten, Erwählten, Erlösten, Berufenen, Heiligen, die der höchste Ausdruck der Schönheit Gottes sind, die er auf Erden schaffen kann. Ich weiß, das Thema Identität kann einem schon fast zu den Ohren rauskommen. Aber das ist die Basis, um diese Benimmliste überhaupt leben zu können. Und es ist gleichzeitig auch der Schock, dass es absolut unmöglich ist, dass Menschen das leben können ohne eine Wiedergeburt. Das ist unmöglich umzusetzen ohne Gottes Geist in sich. Paulus geht von dieser Identität aus und sagt, weil du das bist, lebe das. Es ist völlig unmöglich für einen Maulwurf ein Adler zu werden, wenn er sich nur genug Mühe gibt, fliegen zu üben. Das geht nicht. Okay, lass das Bild mal etwas wirken. Maulwurf, wisst ihr, wie die aussehen? Ich habe leider kein Bild dabei. Es sind so kleine, blinde, ja, vielleicht herzige Viecher, die sich ständig durchs Erdreich wühlen. Und im Garten machen sie diese blöde Häufchen Erde ins Gras, oder? Und ihr könnt einen Maulwurf 100 Mal über eine Klippe unterwerfen. Der wird nie länger als 3 Sekunden fliegen. Je nachdem, wie tief es runtergeht. Also ich rufe jetzt nicht auf, das auszuüben. Das ist bitte ein Bild. Aber ihr könnt ein Adlerbaby aus dem Nest schubsen und es wird fliegen. Warum? Weil das seine Identität ist. Das ist seine Bestimmung, das ist seine Berufung und es hat alles erhalten, um genau das tun zu können. Die Flügel auszubreiten, den Wind zu spüren, auszusteuern und getragen zu werden von der Luft. Es ist, und ich sage euch das als Pastor, für mich ist es extrem wichtig, dass wir als Gemeinde auch gegenüber Menschen, die Gott weit entfernt sind, oder die begonnen haben, sich Gott zu nähern. Oder die vielleicht begonnen haben zu glauben und eine Bekehrung erlebt haben. Dass wir denen nicht aufzwingen, zu leben wie jemand, der schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Wir haben der Welt nicht vorzuschreiben, wie sie zu leben hat, wenn sie nicht an Jesus glaubt. Und wir haben den Babychristen unter uns, die Arme zu stützen und ihnen weiterzuhelfen, aber wir haben nicht die Aufgabe, sie zu verurteilen. Es muss unter uns Kultur sein, dass wir wirklich Sorge tragen dazu, Bewusstsein, dass diese Umsetzung, das neue Leben anzunehmen und auszuleben, dass es ein Prozess ist, dass es Zeit braucht, dass das Übung braucht und dass wir von keinem Menschen, der Gott nicht wirklich kennt, verlangen dürfen, sich an geistliche Gesetze, christliche Richtlinien zu halten, die zu leben, wie wir, wenn wir neu geboren sind. Paulus sagt doch, er spielt mit diesen Gegensätzen, Vers 17, ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie die Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Du kannst doch nicht von jemandem verlangen, der in Dunkelheit lebt, dass er sich benimmt, wie wenn er in der Identität im Licht lebt. Das geht nicht. Und Paulus macht dieses Spiel gleichzeitig, um zu zeigen, wir sind von der Finsternis ins Licht gekommen. So. Und wenn Paulus sagt, legt das ab, hört auf, schlecht zu reden, hört auf zu stehlen, hört auf zu lügen, dann sagt er gleichzeitig damit, mit dieser neuen Identität, hast du die Möglichkeit, in das hineinzuwachsen? Da gibt es eigentlich keine Diskussion. Warum anders leben als der Rest der Welt? Jetzt mal ganz ehrlich. Warum anders leben als der Rest dieser Welt? Was ist wirklich die Motivation? Warum? Weil wir erneut Gebote einhalten müssen, damit Gott uns nicht bestraft? Oder um uns selbst zu beweisen, wie gut wir sind und wie fähig wir sind, uns im Griff zu haben? Oder um sogar vor den Leuten gut dazustehen und zu sagen, haha, ich hab's halt im Griff und du Flasche nicht? Warum fliegt ein Adler? Weil er dazu geboren wurde. Wir haben die DNA in uns, anders zu leben. Aus keinem anderen Grund. Wir haben die Identität, ein anderes Leben zu leben. Wir haben es erhalten, diesen Heiligen Geist, der uns die Gnade gibt, nicht zu lügen, nicht schlecht zu reden, nicht zu stehlen. Wir haben ein neues Leben bekommen, einen neuen Stand, einen neuen Geist. Wir haben ein höheres Lebensziel, einen tieferen Lebenssinn. Wir haben eine neue Heimat und so weiter. Und wir haben Kleider von höchster Qualität und von schönster Qualität und von tollster Reinheit. Und deshalb sollen wir sie anziehen und leben. Und aus keinem anderen Grund. Aus keinem anderen Grund. Weil wir sind, wer wir sind und weil wir sein sollen, wer wir sind und weil wir werden sollen, wer wir sind. Berufene, heilige, freigesetzte, erlöste, erwählte Kinder Gottes. Paulus wurde nicht müde, das in seinen Briefen zu betonen. Und ich weiß, ich tue das heute auch nicht zum ersten Mal. Aber ich glaube, es ist von höchster Bedeutung, dass wir diese Identität einfach immer wieder zum Thema machen. Weil wir sie nicht von heute auf morgen einfach mal gehört haben und dann geschluckt und dann ist sie da und wir können es umsetzen. Weil es ein Ringen ist, Ägypten aus uns herauszubringen. Es ist ein Ringen, diese alten Verhaltensmuster, diese alten Denkweisen herauszubringen. Und wisst ihr, es ist eine Katastrophe, wenn wir uns weiter als Königskinder wie Bettler benehmen. Stellt euch einmal vor, ihr kennt jemanden, der kommt vorbei bei eurer Haustür und klingelt daran und ihr wisst, er hat 100 Milliarden auf dem Konto und er sagt, kann ich einen Stutz haben? Kann ich einen Franken bekommen? Und er geht weiter von Tür zu Tür. Was denkst du dir dabei? Der spinnt doch. Er hat doch alles. Vielleicht hat er einfach nicht geglaubt, wer er ist und was er auf dem Konto hat. Es ist so total verrückt, wenn man so etwas tut. Paulus hat das Element der Identität als Schlüsselelement in seinem Epheserbrief. Es gibt einen Kommentator zum Epheserbrief, der heißt Hermanus Cornelius Vorhöfe. Hermanus Cornelius Vorhöfe, das ist noch ein Name. Wer nennt sein erstes Kind Hermanus Cornelius? Das wäre mal was. Der hat im theologischen Kommentar Folgendes geschrieben zu dieser Stelle, zum Epheserbrief. Sicherlich gibt es keine mächtigere Triebfeder zu einem heiligen Wandel als das Verstehen unserer Stellung in Christus. Und darum wird überall im Neuen Testament unsere Stellung in Christus zur Grundlage für die Ermahnungen zu einem heiligen Wandel gemacht. So auch hier im Epheserbrief. Und jetzt müsst ihr wissen über den Hermanus Cornelius. Dieser Mann ist steinreich aufgewachsen in einer Patrizierfamilie, wurde er hineingeboren 1837. Und er hatte immer eine Beziehung irgendwo zum Glauben. Und er wünschte sich eigentlich, Theologie zu studieren und Prediger zu werden. Der spürte etwas auf sich, einen Ruf. Aber er ging ins Bankgeschäft, weil er eins erkannt hat: Ich habe das neue Leben noch nicht von Gott. Ich kann nicht predigen. Ich kann nicht Theologie weitergeben. Ich kann nicht dienen, ohne das neue Leben in mir. Denn das macht meine Identität aus. Und er ging ins Bankgeschäft. Es hat ihm niemand gesagt, offensichtlich, wie er sich bekehren kann, wie er Jesus annehmen kann. Aber erst Jahre später fand er das neue Leben in Christus. Und bam, ciao Bank, hallo Theologie. Daraus wurde dieser Kommentar. Diese Worte von ihm bekommen dadurch so eine Tiefe. Sicherlich gibt es keine mächtigere Triebfeder zu einem heiligen Wandel als das Verstehen unserer Stellung in Christus. Der hat das wirklich gecheckt. Vorher konnte er nicht reden und predigen und nachher mit dieser neuen Identität war er endlich freigesetzt, diesem Rufen Gottes zu folgen. Wir müssen unsere Identität kennen. All in gehen. Wenn wir unsere Identität nicht kennen, ist es, wie wenn wir geistlich mit einem Rolls Royce, den wir frisch lackiert haben, gewaschen, gewachst, in ein Demolition Derby hinausfahren. Ihr wisst, was ein Demolition Derby ist. Da fahren die Autos ineinander, bis der am Schluss noch fahren kann, der hat gewonnen. Alle anderen sind zu Schrott verarbeitet. Das machst du nicht mit einem Rolls Royce. So, das Bild ist, du bist einzigartig, du bist in ein neues Leben hineingeboren, du hast eine fantastische Identität. Wirf sie doch nicht in den Dreck der Welt hinein. Benimm dich doch entsprechend. Saug sie in dir auf. In welchem Stuhl sitzt du in deinem Alltag? Dieser schöne rote Stuhl sieht aus wie der in meinem Büro. Das ist der Stuhl deiner Identität. Was wir heute gemacht haben, in diesem Moment, bevor ich gepredigt habe, das war Leben in der neuen Identität. Das, was Florian gespürt hat an seinem Bein, das war die Auswirkung von dem, was die gelebt haben, die für ihn gebetet haben, in ihrer neuen Identität. Das war nicht ihre Heiligkeit, die sie sich erworben haben im Verlauf dieser Woche, wo sie so brav gebetet haben, gefastet haben und nichts Böses angestellt haben. Das war Christus in ihnen, der ihn berührt hat. Oder Esther. Und das ist es, was wir sind. Christus in uns. Und wenn wir uns in diese Identität versenken, dann kommt es uns automatisch idiotisch vor, uns den Mund zu beschmutzen, die Gedanken zu beschmutzen, mit dreckigen Worten, mit perversen Dingen oder auch nur schon mit Gemeinheiten, die wir über den Nächsten ausgießen möchten, weil er uns verletzt hat. Dann brauchst du keine Liste, die dir Paulus vor die Augen malt, sondern spricht der Geist zu dir. Und dann lebst du in Einheit mit dieser Identität. Und das ist für mich der Kern, der hier drin ist. Dieser Vers, der aussagt, was wir sind, weil wir das sind, als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollen wir auch ein neues Wesen annehmen. Vers 24. Weil wir sind, wer wir sind, und weil wir werden wollen, wer wir sind, richten wir unser Leben danach aus, wozu uns Gott gemacht hat. Ebenbild Gottes. Amen.